Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. In dieser Folge haben wir eine Premiere und zwar sitze ich das erste Mal nicht alleine vor meinem Mikrofon. Ich habe das erste Mal einen Gast physisch vor Ort an meiner Seite. Herzlich willkommen, Gregor.
Vielen Dank, lieber Melchior.
Du hast, wie alle unsere Gäste, einen wahnsinnig spannenden Karriereweg hinter dir. Mhm. Und zwar will ich als erstes, also quasi die dunkle Seite der Nacht gemacht. Und darüber würde ich gerne sprechen, einfach für das Verständnis. Welche Wege gibt es eigentlich in der Finanzverwaltung? Und ich kenne dich nicht, weil du quasi mich in der Betriebsprüfung auseinandergenommen hast, sondern ich kenne dich, noch nicht, ich kenne dich vor allem von Events. Du bist sehr umtriebig, veranstaltest ein eigenes Event, du bist bei vielen, keine Ahnung, Expertenrunden, anderen Events als Speaker, du bist irgendwie omnipräsent. Wenn man auf irgendein Steuertechnologie-Event geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dich trifft, relativ groß. Und da haben wir uns jetzt schon mehrfach getroffen und ich dachte mir, du bist, glaube ich, die richtige Person, um mit mir mal darüber zu sprechen, wie man eigentlich im Finanzamt Karriere machen kann.
Das ist natürlich eine spannende Frage, die versuche ich jetzt so gut es geht zu beantworten. Ja. Vielleicht zu der Spontanität, genau. Wir haben heute Morgen beim Frühstück geschrieben, es wäre mal Zeit, dass wir den Podcast endlich machen. Ja. Und ich saß dann gerade in Berlin um die Ecke beim Frühstück und habe gedacht, ja, ich habe heute Mittag frei und könnte dann gerade mal vorbeikommen. Und so ist es dann, dass ich heute erst beim BDI Textforum war, da eine Expertenrunde gesessen habe, zum Thema Tax Compliance unterhalten habe und und jetzt hier bei dir und dann natürlich zu der Frage Finanzverwaltung und wie kommt es dazu, dass man vielfach unterwegs ist. Lange Geschichte, 30 Jahre
Finanzverwaltung. Wie bist du da drin gelandet? 30 Jahre.
1992 bin ich echt angefangen im mittleren Dienst in der Finanzverwaltung und habe da die normale Ausbildung, 2-Jahres-Ausbildung zum Finanzwirt gemacht. Man sagt ja immer schön, wer nichts wird, wird Wirt. Ne? Und da sogar dann auch noch im Büro und das hat Spaß gemacht. War so eine Mischung aus Praxis, aus Schule und dann kommst du in irgendwelche Arbeitsbereiche rein. Hat auch Spaß gemacht, aber du bearbeitest Steuererklärungen, du musst am Computer irgendwelche Werte eingeben und. Da hatte ich dann relativ früh das Glück, dass ich in den Außendienst gekommen bin, im mittleren Dienst.
Ja.
Hab dort Lohnsteueraußenprüfung gemacht, war mit Anfang 20 Lohnsteueraußenprüfer und die Steuerpflichtigen haben dich nicht ernst genommen, weil er irgendwie so ein Bubi ist, ne, noch nicht mal Bartwuchs gehabt und hast dir was irgendwie zu Lohnsteuerabrechnungen erzählt und
Ist das ein Problem? Also inwiefern spielt bei einem in der Prüfung auch das Auftreten eine Rolle?
Große Rolle.
Okay, gut.
Also du musst irgendwie schon irgendwie vielleicht so Lebenserfahrung auch widerspiegeln. Und ganz häufig ist es halt heutzutage auch, es sind immer jüngere Kolleginnen und Kollegen, gehen in die Außendienste und dann werden die nicht immer ernst genommen, aber bei mir genauso. Die Dame sagte dann, ja, Jüngelchen, was willst du hier denn überhaupt? Und das war dann natürlich dann so der Ansporn, den ich hatte. Und eine Stunde später sprachen wir dann über 10.000 Mark, waren es damals noch, Bemessungsgrundlage, Mehrergebnis. Und es hat sich dann summiert. Und danach hat sie mich dann auch akzeptiert, auch aufgrund meines trotz dessen, dass ich noch so jung war.
Das heißt, bei jüngeren Prüfern muss man damit rechnen, dass sie ein bisschen aggressiver sind, weil sie sich erstmal einen Respekt verschaffen müssen.
Ja, nicht unbedingt aggressiv, aber auf jeden Fall immer so lockt, ne? Du weißt ja, ne? Dann animierst du einen Beamten zum Arbeiten, dann wird er besonders emsig und entwickelt Motivation. Hab dann jahrelang Lohnsteueraußenprüfer gemacht. Hatte dann die Chance damals, gab das noch nicht so häufig, dass ich dann einen Aufstieg machen konnte, ein Studium in Nordkirchen an der Fachhochschule, so eine Art Stipendium bekommen habe, um dann halt im gehobenen Dienst zu arbeiten und da trieb es mich dann.
Wie ist vielleicht dazu auch eine Frage, weil ich höre das auch immer, mittlerer Dienst, gehobener Dienst, dann gibt es höherer Dienst. Was sind da eigentlich die Unterschiede? Oder gibt es noch andere, die ich nicht genannt habe, aber so für jemanden, der gar keine Ahnung davon hat, was ist eigentlich der Unterschied?
Ja, es gibt natürlich auch die Regierungsbeschäftigten, die dann auch nochmal Tätigkeiten in der Finanzverwaltung haben, meistens organisatorisch, jetzt nicht so. Man kann das gar nicht so sagen. Eigentlich macht jeder alles.
Ja.
Mittlerer Dienst ist eher so leichtere Arbeiten. Du arbeitest auch schon mit Steuererklärung, da eher im Arbeitnehmerbereich. teilweise auch bei Selbstständigen, aber du bist halt nicht, dass du mit Bilanzen arbeitest oder mit Einnahmeüberschussrechnung in dem Sinne, sondern die gewerblichen Steuerpflichtigen betreust du erst, wenn du im gehobenen Dienst deine Ausbildung gemacht hast, dein Studium.
Und das ist denn die Qualifikation? Also das ist einfach der inhaltliche Anspruch der Ausbildung auch oder der genau, Vorbildung? Oder
der Vorbildung natürlich auch. Gehobenen Dienst machst du in der Regel nur, wenn du dein Abitur gemacht hast oder dein Fachabi. Okay. Und ich habe damals nach der Realschule bin ich dann halt zur Finanzverwaltung gegangen. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule, bin dann zur Finanzverwaltung gegangen, hatte da einen Blockunterricht wochenlang, monatelang, dachte ich, ach du Kacke, wo hast du dich darauf eingelassen? Aber ich habe durchgehalten. Naja, wie gesagt, 2 Jahre und dann später nochmal den Aufstieg, 3 Jahre Studium und Praxiszeit. Und dann hast du auch interessante Tätigkeiten in der Finanzverwaltung. Aber damals, es war so Mitte der 2000er Jahre, da musstest du dann halt erst im Veranlagungsbezirk sitzen und Steuererklärung bearbeiten.
Also genau, das ist so das Klassische, was auch eigentlich jeder kennt, wenn man seine Steuererklärung abgibt und dann kommt nochmal ein Brief zurück mit Fragen oder mit Anmerkungen oder Skepsis, denn das ist ja am Ende auch jemand, der das macht. Das ist dann das, was du da auch gemacht hast.
Das ist dann so. Und früher habe ich noch relativ viel Papier in der Hand gehalten. Und heutzutage hast du alles am Bildschirm, siehst dann die Daten, die Zahlen, die Kennzahlen, kriegst irgendwelche Hinweise und anhand der Hinweise bearbeitest das dann. Also so, wie ich das früher gemacht habe, ich gucke mal einfach, wo ist irgendwie was interessant, wirst du heute, glaube ich, ein ganz anderes Arbeiten haben in der Finanzverwaltung.
Inwiefern ist, gerade weil du immer auch so technologisch sehr umtriebig bist, inwiefern ist das auch noch Handarbeit im Sinne von, dass der Sachbearbeiter ein Gefühl dafür hat, dass man, keine Ahnung, das Homeoffice sich mal genauer anschaut oder den Firmenwagen und so, die typischen Sachen, die irgendwie ein bisschen schwieriger sind, oder ist das wirklich schon eine Software, die sagt, ah, guck mal, da gibt's eine Schwankung und so weiter und also ich stelle mir das sehr naiv, weil ich keine Ahnung habe, vor, da gibt's so ein Ampelsystem, wo man sagt, ah, guck mal, die Positionen, die sind klassischerweise auffällig, die sind aber auch in dem Fall auffällig, weil die sahen letztes Jahr ein bisschen anders aus.
Sicherlich wird sowas gehen.
Ich kann da jetzt gar nicht ausplaudern. Nein, aber also ist da ist technologischer Fortschritt gibt's auch auf der Seite. Das ist nicht mehr so, wie man sich das klischeeweise vorstellt, dass da jeder vor seinem Aktenschrank sitzt und sich das ausdruckt.
Ja, ganz genau. Okay. Ich habe früher immer ausgesucht, boah, eine dicke Steuererklärung, die machst du heute nicht, heute machst du eine dünne Steuererklärung. Ja. Das hast du heute dann zum Glück nicht mehr. Ne? Dann alles elektronisch und wie es dann bearbeitet wird, liest man im Schrifttum dann oder auch nicht.
Ja, genau, aber deswegen ist so auch, ich meine, worauf geachtet wird, so Schwerpunkte, die werden ja auch veröffentlicht, ich weiß gar nicht, Nordrhein-Westfalen oder so.
Schwerpunkte.
Genau, absolute Blackbox ist das jetzt ja auch nicht.
Oder Kapitaleinkunft und so. Und dann kannst du dich als Steuerpflichtige schon drauf einstellen, dieses Jahr prüfen sie das oder die prüfen das und dann kannst du auch damit rechnen, dass du ein Anschreiben dazu kriegst.
Ich meine, also gerade, ich glaube, als einzelner Steuerpflichtiger ist das dann vielleicht eine Überraschung. Ich glaube, selbst wenn man in der Steuerberatung arbeitet, weiß man ja, zu welchen Positionen in einer gewissen Häufigkeit auch Rückfragen kommen, beziehungsweise man weiß es ja auch ehrlicherweise im Austausch mit dem Mandanten, wo im Zweifel ein bisschen, wo die Beträge ein bisschen höher sind und wo man im Zweifel ein bisschen einfacher mal die Zahlen ein bisschen schönen kann. Das sind halt wahrscheinlich die Punkte, die sich auch mehr angeguckt werden. Ich meine, da kochen ja alle auch irgendwie mit dem gleichen Wasser und haben mit dem gleichen Sachverhalten zu tun.
Definitiv.
Und wie ging es dann weiter? Dann saßst du da mit Einkommensteuererklärung.
Genau, dann habe ich mit Einkommensteuererklärung da gesessen und ich hatte ja schon diesen Trieb für die Außenprüfung, dass ich wieder raus möchte. Ja. Und es hat dann zum Glück relativ schnell geklappt, dass ich 3 Jahre nach meiner Weiterbildung dann in den Betriebsprüfungsdienst gekommen bin und das hat natürlich Spaß gemacht. Ich habe aber auch festgestellt, so der Kollegenkreis, die prüfen dann immer noch Papierbelege, ne? Und dann wird geguckt, private PKW-Nutzung, private Telefonnutzung, solche Sachen wurden sich dann angeguckt und habe ich gedacht, da ist ja irgendwie ähnlich wie im Veranlagungsbereich, passt irgendwie nicht, ne? Da musst du doch irgendwie anders, risikoorientierter rangehen. Vielleicht mal in die Zahlen gucken, ne? Wir hatten digitale Betriebsprüfung, gibt's seit 2002 und die waren in 2009, 2010 immer noch irgendwo in der Papierwelt unterwegs und da habe ich dann erstmal mich selbst ein bisschen mit der Thematik befasst, digitale Betriebsprüfung. Habe auch das Glück gehabt, dass ich Fallstudientrainer geworden bin, neue Betriebsprüfer ausgebildet habe.
Na, spannend, ja.
Da dann natürlich im Kommunikationsbereich, aber auch im technischen Bereich zugelernt. Habe später dann auch methodische Vorträge gehalten bei uns in der Finanzverwaltung. Und dadurch habe ich natürlich mein Wissen und auch meine Prüfungsart sehr stark digitalisiert.
Ja, das wäre auch noch eine Frage, weil ich muss liebe Grüße an meine Mama an der Stelle, die wird das niemals hören und sehen, aber die hat gerade eine Betriebsprüfung gehabt und die ist, Gott, meine Mama kann sich vorstellen, die ist hat schon ein gewisses Alter auch und die arbeitet noch sehr, sehr, sehr papierbasiert. Und die hat jetzt auch eine Prüfung gehabt und die Prüferin hat sich, muss man auch dazu sagen, ist super freundlich, einfühlsam quasi darauf eingelassen, dass eine Dame, die seit Jahrzehnten selbstständig ist und das alles irgendwie macht und sich da durcharbeitet, sehr, sehr, sehr auf Augenhöhe quasi gemeinsam dadurch begleitet. Das ist ja eine ganz andere Arbeit, als wenn ich jetzt ein E-Commerce-Unternehmen, was da irgendwie Millionen jede Woche dreht, prüft. Hat man als Prüfer denn auch Branchenschwerpunkte oder also sowohl irgendwie, ich wollte gerade sagen, wenn du eine bestimmte Technologie kannst, dann wirst du wahrscheinlich aber auch in anderen Prüfungen dazu dann intern irgendwie befragt, oder? Genau, also weil das ist ja, ich kenne es jetzt aus der Steuerberaterseite, ist ja auch so, wenn ich da jemanden kenne, der sich mit Immobiliensteuerrecht auskennt, dann landen die Aufträge halt eher bei ihm oder man befragt ihn halt nochmal. Aber tatsächlich war diese Prüfung bei meiner Mama ausschlaggebend, wo ich dachte, Wahnsinn. Irgendwie dachte ich mir, dass das alles viel digitaler ist. Und gleichzeitig dachte ich mir, wahrscheinlich ist es in meisten Fällen auch digitaler, aber es gibt halt nach wie vor noch Selbstständige, die irgendwie 70 Jahre alt sind. Und also das
die
halt
haben ihr amerikanisches Journal erlegen.
Ja, genau. Und gleich genau,
das Beamten ist ja auch noch zulässig. Ne? Also man kann ja machen, was man will, aber klar, ne? Das ist ein breites Spektrum. Und wenn du jetzt noch, schönen Gruß an deine Mama, also eher analog aufgestellt bist, ne? Das, und dann muss das ja auch nachvollziehbar sein, ist manchmal vielleicht auch noch einfacher nachvollziehbar, als wenn alles digital im E-Commerce über irgendwelche Plattformen läuft.
Ja, sowohl für den Unternehmer ehrlicherweise, als auch für den Steuerberater, als auch natürlich am Ende dann in der Prüfung. Das ist ja, es ist ja, die Fortschritte sind ja schön, aber automatisiert gemachte Fehler passieren halt auch meistens mehr als nur einmal. Und wenn man alles per Hand macht, dann ist ein Fehler meistens erstmal nur einmal gemacht.
Ja, genau. Stimmt, ja. Das ist dann vielleicht auch einfacher, das nachzuvollziehen. Ja, aber es gibt Experten, jetzt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber die zieht man dann in der Regel dazu. Und ich habe mich damals, als ich dann noch Prüfer war, auf die Apotheken spezialisiert und auf Bargeldbranchen natürlich auch, so Kassensysteme, Apotheken. Und als ich damals Prüfer war, da war es angesagt bei den Apothekern, nicht bei jedem, aber bei vielen, über das Warenwirtschaftssystem und über das Kassensystem, was sie genutzt haben, dass sie dann Umsätze verkürzt haben. Mit Tastenkombinationen konnten die dann einfach ins Menü gehen und sagen so, heute nehme ich mal einen Tausender raus.
Spannend. Ich habe das verfolgt. Ich habe eine Ausbildung gemacht in der Kanzlei. Da hatten wir eine Spezialisierung auf Gastronomie. Es war auch manchmal ein bisschen schwierig, weil man ja durchaus Situationen gesehen hat, wo man wusste auch, das passt nicht, irgendwie nicht so richtig so. Mhm. Und ich meine, das Vorurteil läuft der Branche auch ein bisschen vorweg, muss man sozusagen. Aber mit der Technologie beschäftigt habe ich mich so ein bisschen rund um den Fall Alfred Schuberg, der ja auch irgendwie eine eigene Software entwickelt hat, um dann da parallel irgendwie, keine Ahnung, Schattenbuchhaltung zu machen. Wie geht man denn da rein? Also denn du musst ja dein technologisches Verständnis muss ja idealerweise besser sein als diejenigen, die es gebaut haben. Das ist schon ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel wahrscheinlich, oder nicht?
Oder du musst einfach nur nachvollziehen können. Bei Apotheken war es beispielsweise so, du hast einen Endbetrag am Tagesende gehabt.
Ja.
Den haben die Kassenbon, Z-Bon damals hieß es noch, und dann haben die Summe gesehen, das haben die dann ins Kassenbuch übertragen, die Finanzbuchhaltung. Und das Interessante war aber, wenn du dir jeden einzelnen Verkauf an dem Tag angesehen hast, je nachdem, was die für eine Software benutzt haben, konntest du das aufsummieren und hast festgestellt, so an dem Tag haben die jetzt Umsatz von 5.000 Euro gemacht, wenn du die einzelnen Artikel abgleichst. Hast aber gesehen, so im Kassensystem haben die über den Endbetrag nur 3.000 Euro erfasst.
Okay.
Hat dann dieses Manipulationstool nur den Endbetrag manipuliert und die einzelnen Kassenauftragszeile, Einzelaufzeichnungen, die dort gemacht worden sind, die konnte man mit den Tools nicht manipulieren. Und wenn du dann diese beiden Bereiche miteinander abgeglichen hast, konntest du dann halt entsprechend sehen, so, da hat einer was gemacht. Und dann war es immer die Frage, so, ist es jetzt vielleicht systembedingt, dass da ein Fehler ist? War es ein Mitarbeiter oder war es ein Unternehmer selbst?
Weil auch das, genau, wie geht man da vor? Weil ich habe auch mal einen Fall mitbekommen, da war es ein tatsächlich ein Mitarbeiter, der sich halt da über Jahre hinweg Geld in die eigene Tasche gesteckt hat. dann den Unternehmer noch wegen Steuerhinterziehung, das ist ja doppelt bestraft. Ich meine, ihm wurde das Geld ja geklaut.
Ganz genau, ja klar. Ne? Letztendlich ist ja der Unternehmer trotzdem derjenige, der dafür
die Verantwortung, verantwortlich
der doch, ist. Ne?
Natürlich,
der dann auch den
muss
die Verantwortung hat. Ja. Und was man dann vielleicht dann berücksichtigen muss, ist natürlich, wenn er es nicht gewesen ist, sondern der Angestellte, dass ihm da natürlich kein Vorwurf der Steuerhinterziehung gemacht werden kann.
Ja.
Ich hatte auch mal einen Fall, da konnte er mir dann sogar auch präsentieren, dass er gegen diesen Mitarbeiter vorgegangen ist, dass es festgestellt hat und wegen Medikamentendiebstahl und anderer Dinge gab es dann halt auch polizeiliche Unterlagen.
Okay.
Und manchmal ist es natürlich dann auch die Schutzbehauptung, ja, es waren Mitarbeiter, ne? dann nicken die das ab und wissen das schon. Und
ist ja
auch okay. Ne? Letztendlich war es dann halt wichtig, einfach die Sachverhalte aufzuklären und dann halt auch das nachzuversteuern dann entsprechend.
Ja.
Und, da habe ich dann halt so ein bisschen das Verständnis entwickelt, auch so ein bisschen, wie Datenbanken funktionieren, wie Programmierung ist, wo welche Wertigkeiten sind, Datensatzbeschreibung zu lesen, Verfahrensdokumentation. Und manchmal halt auch einfach nur dann zu sehen, dass da vielleicht was falsch programmiert wurde.
Ja.
Und da habe ich gesagt, das ist ja eigentlich auch so, das wissen die Unternehmen teilweise gar nicht, ne? Dass da irgendwie was falsch programmiert ist oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ja eigentlich mal ein bisschen sensibilisieren und wie kriegst du das am besten hin? Habe dann einen Aufsatz geschrieben und habe dann auch mal Vorträge dazu gehalten zu der Thematik. Ja. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Ich habe gestern oder heute noch mit jemandem darüber gesprochen, das mache ich jetzt seit 10 Jahren. Dass ich jetzt Aufsätze schreibe, blogge, Vorträge halte und insbesondere durch die Corona-Pandemie sind dann immer halt noch mehr Sachen dazugekommen. Und wie du sagst, ne, wenn irgendwo eine interessante Veranstaltung ist, versuche ich dann halt Urlaub zu nehmen und dann dahin zu fahren, um mir das dann halt auch anzugucken.
Ja, das heißt, das ist wirklich dein, in Anführungszeichen, Privatvergnügen und jetzt nicht im keine Ahnung, irgendwie in einem Rahmen von deiner beruflichen Tätigkeit.
Ja, genau. Okay. Da bin ich zwar auch viel unterwegs, aber so, wenn ich das jetzt hier so auch wie bei dir sitze, dann habe ich Urlaub und mache das in nicht dienstlicher Eigenschaft.
Schön, dass du deine Freizeit mit mir verbringst.
Ja, gerne. lieber an der Bar, aber ist ja auch ein bisschen früh dafür.
Ja.
Obwohl, irgendwo ist immer
viel. Irgendwo ist immer, ja genau. spannend. Dann bist du aber auch tatsächlich karrieremäßig so ein bisschen, ich würde mal sagen, fast die Unternehmensleiter so ein bisschen mitgewachsen. So von Einkommensteuer bis hin zu dann größere Unternehmen. Und was machst du heute da? Also wie sieht heute dein normaler Alltag aus, wenn du nicht auf einer Konferenz bist und gerade Urlaub hast?
Genau, dann habe ich einen Blick in meinen Terminkalender, am besten schon einen Tag vorher, damit ich weiß, wo bist du morgen?
Ja.
Hast du ein Meeting, hast du einen Vortrag, hast du ein Konzeptionierungsprogramm? Gespräch oder hast du irgendeine Videokonferenz oder kannst du im Homeoffice oder im Büro am Schreibtisch sitzen und Dinge abarbeiten.
Ja.
Also es ist sehr vielseitig, sehr flexibel und man ist vielfach auch auf Dienstreise. Letzte Woche war ich 5 Tage am Stück in Magdeburg, habe in einer Bundesarbeitsgruppe zusammen ein Projekt weiterentwickelt. Kann ich jetzt auch nicht sagen, was es ist, aber dann bist du mal 5 Tage am Stück unterwegs von zu Hause weg. Das passiert, aber es gibt auch mal Wochen, da sitze ich 5 Tage am Schreibtisch und konzeptioniere oder erledige To-Dos im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung.
Ich bin
also im Betriebsprüfungsreferat der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen dafür Prüfungstechnik und Methodik zuständig.
Ja.
Digitalisierungsthemen und auch so die Transfergedanken, wo ist das Steuerausfallrisiko früher gewesen, wo ist das Steuerausfallrisiko heute und muss man vielleicht neue Schulungskonzepte oder Arbeitskonzepte für die Betriebsprüfung schreiben und erstellen, damit das Steuerausfallrisiko auch in dieser Zeit.
Ja.
Also Stichwort Influencer. Vor 5 Jahren dachten alle noch so, hier, da ist irgendjemand erkrankt und heutzutage weiß halt jeder in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Bundesländern, ey, da ist ein hohes Steuerausfallrisiko, da lohnt es sich dann auch mal, die zu prüfen.
Ich glaube, man muss auf YouTube einfach nur mal eingeben, ich bin insolvent oder ich bin pleite, wahrscheinlich noch viel eher. Mhm. Man wird viele Videos von vielen Influencern finden.
Ja.
Das ist manchmal ein bisschen spannend, weil einige machen sie auch öffentlich. Die zeigen manchmal auch irgendwelche Schreiben von der Finanzverwaltung in die Kamera, wo man, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, sich das schon herleiten kann, was da wohl passieren kann. Ist ja ganz häufig, also mein persönlicher Eindruck, ganz häufig Einkommen ist sehr gestiegen, dann wieder zurückgegangen oder nicht auf dem Level geblieben und dann wurde halt einfach währenddessen nicht genug Steuern zur Seite, also nicht genug Geld für Steuern zur Seite gelegt und dann haben einem dann die Nachzahlungen halt irgendwann eingeholt. Was sind da sonst noch die Themen, dass es einfach gar nicht angemeldet wird, weil es aus so einem Hobby-Freizeitbereich kommt? Oder?
Das kommt schon mal ganz gerne vor. Man macht irgendwie wo was, man postet ein Bild und man hat erst den Follower Mama. Und Mama teilt das dann unter ihren Kaffeefreundinnen und auf einmal sind es 10, 20, 100, 1000. Und der Wachstum ist dann wirklich exponentiell, sodass man da den Überblick vielleicht verliert und gar nicht dran denkt, dass da vielleicht die Finanzverwaltung auch Geld von haben möchte, ne? Dass man Umsatzsteuer bezahlen muss ab einer gewissen Größe, ja. Oder Ertragssteuern. Manche haben auch gar nicht die Motivation, Steuern zu bezahlen, wie bei ganz anderen Branchen auch, ne? Das kommt ja auch immer wieder dazu. Und das kommt dann schon mal dazu, dass dann wirklich jemand jahrelang viel Geld verdient hat auf den Plattformen, über Werbeverträge, Affiliate-Linkings und aber vergessen wird, dass der Steuererklärung dann einzutragen.
Es gibt auch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, und das ist vor allen Dingen auf der Plattform TikTok halt auch echt wild, da sind so viele vermeintliche Steuertipps, da stehen einem die Haare zu Berge und ich denke mir immer so, das schreibt ja keiner, weil bewusst falsch, unterstelle ich mal, sondern das muss ja wirklich das Glauben der Menschen sein, wo ich mir denke, so Wahnsinn, ich hoffe, kümmerst dich nicht selbst um deine Steuern, aber auch gerade solche Sachen wenn man jetzt wäre es halt unter 25.000 Euro verdient, muss man keine Steuern bezahlen, so, weil die Kleinunternehmerregelung halt irgendwo mal eine 25.000 Euro Grenze drin hat. Ja. Für die Umsatzsteuer, die meistens sowieso nicht fällig ist in den Fällen, weil die Plattform nicht in Deutschland sitzt und das meistens irgendeine Reverse Charge oder nicht steuerbare Leistung zumindest ist. Ja. Aber daraus wird dann gemacht, nee, bis 25.000 Euro muss man gar nichts machen.
Ja, das ist ungefähr so, wenn du so deine ersten Prompt-Versuche bei ChatGPT machst, bei der Gratis-Version, da kriegst du dann solche geilen Steuertipps.
Ja, und weil ich tatsächlich, also ich bin, werden die meisten Hörer ja wissen, ich habe ja meinen eigenen Kanal auch, wo ich eine gewisse Reichweite habe und ich bekomme die Frage schon relativ häufig, wie soll das denn jemand rausfinden, dass sich da Geld verdient? Die eine Kooperation oder Werbeeinnahme, das fällt ja gar nicht auf. Wie fällt es denn dann doch auf? Ganz offensichtlich fällt es ja ab und zu mal auf.
Da gibt es unterschiedlichste Wege, ne? Manchmal ist es ja auch einfach so, dass du als Influencer vielleicht nicht nur dein Nickname irgendwo hinterlässt, sondern auch deinen normalen Namen. Irgendwelche Angaben zu deiner Person oder sowas, da wirst du natürlich transparent. Im Bereich von Kryptowährungen, NFTs und so, ist es noch spannender. Da bist du auf irgendwelchen Plattformen, hast dein Nickname und postest dann einfach mal deine Wallet-Adresse, deine Wallet-ID. Und schon hast du dann Nickname, Wallet-ID und vielleicht auch noch einen Klarnamen, weil du dich mit deinem Führerschein oder Personalausweis auf X irgendwie personalisiert diesen blauen Haken bekommen hast. Ne? Da könntest du dann beispielsweise bei X mal nachfragen.
Deswegen die Möglichkeiten, die habt ihr auch, ihr seid ja kein Stalker. Also wenn ich jetzt ein Follower wäre und private Informationen über jemanden herausfinden würde, hätte ich ja deutlich weniger Möglichkeiten, an diese ganzen Daten zu bekommen. Ihr könnt ja als Finanzverwaltung eine ganz andere Anfrage einfach stellen.
Du machst einfach ein Auskunftsersuchen, vielleicht eine Sammelauskunft ersuchen, was Steuerfahndungen häufiger mal machen, bei Plattformen in der Vergangenheit auch. Ja. Bei eBay oder sowas gibt es ja auch BFH-Rechtsprechung zu, wo dann einfach unbekannte Steuerpflichtige, die aber auf irgendwelchen Plattformen oder bei irgendwelchen Unternehmen Geld verdienen und wo ein gewisses Steuerausfall Risiko ist, da kann man dann an die Plattform herantreten oder an das Unternehmen und da dann halt ein Auskunftsersuchen starten und dann müssen die schon sehr detailliert dann auch Informationen liefern. Wir haben ja neu das Plattformsteuertransparenzgesetz, wenn du als Influencer zusätzlich noch auf irgendeiner Plattform irgendeine Leistung anbietest oder Waren verkaufst, dann gibt es auch da dann die Informationen ab 2023 an das Bundeszentral für Steuern oder aber du wirst angeschwärzt, ne? Da sagt einer hier, der Influencer, der macht die ganze Zeit nichts. Ne?
Irgendwelche unterbezahlten Mitarbeiter, die dann sauer werden und sagen.
Das ist gang und gäbe und viele andere Geschichten auch. Also manchmal meldest du dich ja auch beim Finanzamt an, dass du da Influencer bist oder hast eine Gewerbeanmeldung und dann wissen die natürlich, dass du sowas machst. Und da ist natürlich auch klar, einfach Sachverhaltsermittlung und dann gucke ich dann, wenn ich dann sowas bearbeiten will, würde ich natürlich schon auch gucken, was macht er noch, welche Kanäle hat er noch und du kriegst dann auch eine Idee davon, wenn er jetzt 100.000 Follower auf YouTube hast, dann hast du eine Idee davon, was kann der da vielleicht monetarisieren. bei TikTok kannst du nachvollziehen, wie viele Abonnements hat der in dem gewissen Zeitraum gehabt. Ja. Und wenn du dann weißt, so, was kostet jetzt ein Abonnement, kannst du das ja auch letztendlich in Kohle umrechnen.
Ja, ja, Twitch ist ja, glaube ich, auch öffentlich, wie viele da irgendwie abonniert. Ich weiß gar nicht, die Unterschiede kenne ich gar nicht, aber genau, es ist zum großen Teil ja auch öffentlich.
Also da gibt es ja Twitch-Tracker, da wird alles aufgezeichnet und da kannst du natürlich dann ganz schön dann einfach eine Kalkulation machen.
Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeitanteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de/steuerkarriere bewerben. VLH. Hier bist du die Nummer 1.
Aber diese Tools, guckt ihr auch, weil ich höre auch ganz häufig immer dieses, ach ja, die Finanzverwaltung, die arbeiten ja noch so mit Ordnern und die drucken eh alles aus. Und du erzählst mir mit Twitch-Tracker und Auskunftssuchen an X. Das heißt, ihr seid schon durchaus in der Lage, die Online-Medien zu bedienen.
Wir sind schon in der Lage und letztendlich haben wir auch in Nordrhein-Westfalen ein cooles Schulungsteam, die echt stark sind, die da ein cooles Konzept gemacht haben.
Ja.
Und
inwiefern seht ihr euer Job auch, weil bei der Technologie hast du ja gesagt, das hast du gemerkt, dass den Unternehmern vieles gar nicht bewusst ist, dass vielleicht die Software, die sie benutzen, einfach fehlerhaft ist. Mhm. Inwiefern seht ihr euren Job auch beim Aufklären? Weil letztendlich hast du ja auch gesagt, vielen ist das ja gar nicht bewusst. Das ist ja nicht mal böswillig, dass sie das einfach unterschlagen und unterlassen. Ja, aber genau. Influencer wirst du im Zweifel mit 12, 13, 14 Jahren und dann hast du in der Schule plötzlich dann schon einen Namen. Und wenn die Eltern jetzt nicht zufälligerweise selbstständig sind, dann weißt du im Zweifel, woher sollst du wissen, was du damit machen sollst?
Ja, also uns ist natürlich die Prophylaxe wichtig, aufklären, sagen, hier sehen wir zu, oder ganz klar haben wir jetzt eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, über TikTok beispielsweise, das ist eine Plattform. Selbst wenn du als Unternehmer, als Influencer alles richtig machen willst, deine Grundaufzeichnung, die auf der Plattform, von der Plattform gemacht werden, wo du dann hinterher Geld kriegst, die kannst du nicht mal aus dem System exportieren. Du musst einen Screenshot machen oder du musst irgendwie was ausdrucken, um nachzuweisen, so dass die Kohle, die ich jetzt verdient habe, die auf dem Bankkonto angekommen ist. Und da fängt es dann halt schon bei den Plattformen an. Da sollte man sich die Frage stellen, wie bei anderen Datenverarbeitungssystemen auch, sind die GOBD-konform? Und erzähl mal dem Influencer was von GOBD-Konformität.
Ja, sehr schön. Ich habe eine relativ bekannte Betriebsprüfung, aber weil er selber öffentlich gemacht hat, ist tatsächlich auch der Influencer Trimax. Mhm. Der ist bekannt dafür geworden. Es sind so zwei Sachen. Einmal hat er ganz viele Pokémon-Karten gekauft und geöffnet. So das Ding, was man halt eigentlich vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Es hat jetzt ein bisschen so ein Comeback gefeiert.
Ein kleiner Hype, ne?
Genau. Und die sind natürlich teilweise verkauft er auch die beim Öffnen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt, der das jetzt gemacht hat, aber das heißt, man verkauft quasi schon an seine Kollegen und Freunde, kauft ein Riesenpack und öffnet die dann und sind halt Karten wertvoller als andere. Mhm. Das stelle ich mir schwer vor in der Bewertung. Was aber auch macht, ist Handyspiele und dann absurd viel Geld in Handyspiele zu investieren. Mhm. Keine Ahnung, 30.000 Euro in Caches, irgendwas, King, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja. Und dann spielt er in so Handyspielen 30.000 Euro. Und er macht das natürlich produziert damit ja Content und verdient ein Vielfaches mit diesen in ein Handyspiel investierten 30.000 Euro, macht er keine Ahnung, 100.000 Euro. Aber natürlich will er diese 30.000 Euro von der Steuer absetzen. Und das hat er so ein bisschen berichtet, wie schwer das ist, wenn man in irgendein komisch, weil der Spielehersteller sitzt vielleicht irgendwo auf Malta oder sonst irgendwo. Alter. Und dann hat er irgendwie über den Apple Store irgendwie 30.000 Euro in Handyspiele investiert. Und das dann dem Finanzamt klar zu machen, dass das eine sinnvolle Betriebsausgabe ist, weil er auf der anderen Seite 100.000 Euro mit den Werbeeinnahmen der Videos verdient hat, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und das auch, Stichwort GOBD, stelle ich mir auch schwierig vor, da eine ordnungsgemäße Rechnung für zu bekommen.
Genau. Na, du kriegst ja, wenn du Glück hast, bei iTunes kaufst, ne, dann kriegst du ja diese Monatsabrechnung oder kannst einsehen, was du da hattest.
Ja.
Das kannst du, glaube ich, auch exportieren oder zumindest ausdrucken. Da hast du schon mal irgendwie einen Beleg, aber natürlich siehst du nicht, welches Unternehmen da wirklich geleistet hat an ihn und wie da die Modalitäten sind, wo jetzt die Umsatzsteuer abgeführt werden muss und 13b-Thematiken und was
alles. Und wie ist das auch mit der Privatnutzung? Wenn er außerhalb der, muss er ein Fahrtenbuch
Da muss er Fadenbuch führen. Genau, wird getrackt. Trimax kriegt einen Tracker und wird dann getrackt, wann er aufgezeichnet oder wann er aufzeichnet und spielt und wenn er privat spielt. Genau, also das sind ja so Themen, die dann wirklich dann auch eine Rolle spielen. Ne? Ich kann sagen, ich bin ein Influencer, ich bin 24/7 online und alles, was ich mache, ist unternehmerisch. Aber natürlich muss man sich dann auch die Frage gefallen lassen, ja, und was ist denn, wenn du mal nicht online bist und das privat spielt.
Ja, genau. Da wird er ja nicht keinen zweiten Account haben.
Da wird er keinen zweiten Account haben. Ne? Und da musst du dann die private Nutzung vielleicht mit versteuern. Oder aber man sagt, du hast 30.000 Euro Kosten gehabt, holst aber mit den Videos 500.000 Euro. Das sind ja Peanuts. Ne? Aber letztendlich, und das ist das Problem natürlich, es ist nicht so ein Geschäftsvorfall, ich gehe in einen Jeansladen, kaufe mir eine Jeanshose, bezahle das und kriege einen Beleg. Ne? Da ist eher so, da muss er eigentlich die Sorge dafür tragen, dass es transparent und nachvollziehbar ist, vielleicht eine Verfahrensdokumentation zu seinen Betriebsabläufen haben und dann ist natürlich klar und nachvollziehbar. Und ich kaufe mir ja auch manchmal irgendwelche Sachen für irgendeine Präsentation oder sowas. Sind für mich dann ja auch Betriebsausgaben, wenn ich dann auch entsprechend meine Betriebseinnahmen habe. So sehe ich das auch. Ja. Das ist halt aber so ein Exotenfall.
Ja, ist in dem Fall natürlich auch ein extremes Beispiel. Und ich meine, er hat jetzt ein bisschen die Runde auch gemacht, weil das halt so an der Lebenswirklichkeit von vielen anderen vorbeigeht. Ja. aber es ist trotzdem ganz spannend, weil das ja die Themen sind, mit denen sich auf Finanzverwaltungsseite ja irgendjemand beschäftigen muss. Ganz ich meine, genau. Irgendjemand muss das ja irgendwie einschätzen und auch ja am Ende so ein Mittelmaß finden, wie das gemacht wird. Aber solche Themen rund um Influencer, Plattformsteuer, Transparenzgesetz, Blockchain, Bitcoin, das sind schon auch Themen, mit denen du immer auch beschäftigt bist. Oder was auch immer da in der Zukunft da passiert, weil theoretisch wird das ja an der Seite ja noch einfach mehr werden. Also werden ja diese Transparenz die wird ja eher zunehmen. Also notwendigerweise zunehmen.
Definitiv. Du weißt ja, wie ich zum Thema Blockchain, Influencer und Krypto gekommen bin, ne?
Ja, bist du selber, oder?
Nee, mein Sohn hatte irgendwie bei auch so einem Influencer mal so ein Board Ape Yacht Club Affen NFT im Hintergrund gesehen und der hat gesagt, das ist wertvoll. Und dann kam mein Sohn auf mich zu und sagte, ey Papa, was ist denn? Ich will auch ein Board Apes. Ich so, die kosten gerade mal so fünfstellig, ne? Ja, und dann versuch mal, 10-11 war da damals, so einen 10-11-jährigen Jungen dann zu erklären, was Blockchain-Technologie ist, warum Influencer eigentlich keine Spenden haben müssen über die PayPal-Accounts und. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt.
Warum das steuerlich auch gar keine Spende ist.
Genau.
Die Diskussion habe ich häufiger mal. Das ist doch eine Spende. Spende kann man... Ich so, nein, das ist keine Spende.
Gibt es auch entsprechende Rechtsprechung zu, FG Düsseldorf. Da waren wir damals auch mit vor Ort als Sachverständige. Das war ganz cool. Da haben wir uns drüber unterhalten. Nee, aber auf jeden Fall habe ich meinem Sohn das dann erklärt und dann auch Spaß daran gefunden. Und dann haben wir dann einfach selbst mal so ein bisschen Kryptowährung gekauft, NFTs und sowas alles.
Auf dem Board Apes.
Board Apes, genau. und das beschäftigt mich natürlich privat. Und alles, was mich privat beschäftigt, beschäftigt mich manchmal auch dienstlich, weil ich auch als Beamter 24/7 immer im Dienst, ne? Bis auf jetzt hier, nein. Aber das sind dann natürlich so Themen, die bringe ich dann natürlich auch mit in die Arbeit, meine tägliche Arbeit mit ein und überlege dann so, wo kriegt man da Transparenz rein, wie kann man das prüfen? Und einer meiner Lieblingssachverhalte ist im Moment, wo dann zwei Influencer einfach miteinander kommunizieren auf der Plattform X.
Ja.
Da schreibt der eine Influencer, der digitale Kunst macht, dem Influencer, änder mal 4 Wochen lang dein Profilbild ab. Verwende als Profilbild digitale Kunst von mir und dann erstelle ich für dich persönlich einen NFT und den kannst du verkaufen. Und das ist dann deine Gegenleistung für diese Werbeleistung.
Ja.
Und dann haben die diesen NFT gestaltet und innerhalb von 14 Tagen haben die Follower den 57.000 Mal gekauft. Umgerechnet 2 Euro kostete einer, da haben die Guzman 114.000 Euro Umsatz innerhalb von 14 Tagen als Gegenleistung für die Werbeleistung gemacht.
Ja.
Über die Blockchain-Technologie, Blockchain abgewickelt, Kryptowährung, Leistungsaustausch, Ort der Leistung, all solche Fragen. Ne?
Also ich wollte gerade sagen, da stehen so viele in der Kette, so viele steuerliche Fragen, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hätte, wie man sie bewertet.
Genau, oder hier spaß ich dann ja auch so ein Posting auf X.
Ja.
Wird auf einmal zu einem Geschäfts- und Handelsbrief, weil er ja konkludent dem zustimmt, dass er sagt, okay, ja, mache ich.
Ja.
Und dann wird, weil die das Geschäft ja auch eingehen, dann vielleicht sogar ein Buchungsbeleg daraus. Und das ist ja verrückt, das nachzuvollziehen. Du hast ja kein Kassensystem, wo du das gerade eintickern kannst oder ein Dokumentenmanagementsystem, sondern der Lebenssachverhalt ist der interessante.
Ja.
Oder über die Plattform Rodeo Club kannst du auch NFTs verkaufen. Da hatte ein Influencer innerhalb von 24 Stunden läuft dann normalerweise ein NFT-Verkauf, kriegst du so 20 Cent für, hat aber ein paar Millionen Mal verkauft.
Ja gut.
250.000 Einnahmen innerhalb von 24 Stunden. Von einer Plattform, die irgendwo in Amerika sitzt.
Ja, gut. Auch, ja, aber, also, gut, und, aber das taucht dann irgendwo auf, das fällt jetzt einmal irgendwo einen auf und dann, wie läuft das rein praktisch? Einfach ohne vielleicht den konkreten Einzelfall, sondern das fällt dann irgendwo mal auf, bei euch genau, wahrscheinlich irgendwem. Ist das, habt ihr so eine zentrale Inbox, wo alle intern sagen, guck mal, das müssen wir uns mal angucken, oder ist das so, jeder sucht sich, also ihr werdet wahrscheinlich irgendwie Strukturen, Hierarchien haben, aber irgendwo landet das dann mal auf dem Stapel, sollten wir uns mal anschauen.
Ja.
Und dann muss ich ganz ehrlicherweise sagen, bei den Fragen, und ich bin ja steuerlich, gut, es gibt viele, viele Leute, die steuerlich mehr Ahnung haben als ich, aber ich kenne mich wenigstens mit den Basics aus. Mhm. Und trotzdem, wenn du mir das erzählst, denke ich mir so, ich wüsste nicht mal anfangen, wo ich mit dem prüfen soll und was ich überhaupt prüfen soll. Aber irgendwie weiß ich, hat wahrscheinlich steuerlich schon irgendwelche Auswirkungen. Das heißt, dann sitzen dann wahrscheinlich ein paar Leute davor und denken sich, was machen wir denn jetzt damit? Und dann habt ihr einen Gesprächskreis, oder?
Dann haben wir einen Gesprächskreis, genau, dann haben wir uns alle lieb. Nein, dann hat man schon dann so sein Netzwerk, wo man einfach mal nachfragt, so hat jemand schon mal den Sachverhalt gehabt?
Ja.
Und wenn du merkst...
Aber gerade bei diesen Technologien, das geht auch extrem schnell. Also sei es nur Metaverse, gut, das ist schnell wieder gestorben, aber Blockchain und so weiter, das ist ja, da gibt's ja auch noch nicht so viel Historie, dass man sich... NFT war auch schnell da und jetzt gefühlt wieder weg. Und So die ganz große breite Masse wie, ich habe hier mal einen Firmenwagen, der Zahnarzt hat wollen unbedingt einen Ferrari als Firmenwagen haben. Mhm. Wenn du da mal rumfragst, wer weiß, da muss man wahrscheinlich nicht umfragen, weil da gibt so viele Urteile zu, das weiß jeder. Aber so eine umfangreiche Meinungsbildung gab es da aber in vielen Fällen ja noch gar nicht.
Ja, uns ist wichtig, mir ist dann wichtig, den Sachverhalt zu finden.
Ja.
Sei es einfach, wenn ich mal im Internet gucke oder auf den Plattformen, was da los ist. Und dann ist es eigentlich immer wichtig, dass man den Sachverhalt schriftlich fixiert.
Ja.
Festhält, ein paar Screenshots macht vielleicht, sodass man sich auch nochmal ein paar Wochen später dran erinnert und in regelmäßigen Austauschen spricht man dann einfach darüber.
Ja.
Und wenn man dann weiß, hier, der Daniel Meyer hat da irgendwie eine Ahnung von, dann kriege ich halt vielleicht 2, 3 Anrufe und da spricht man darüber.
Also ja.
Ganz klar. Ich kann jetzt natürlich die ganzen Abläufe interner.
Nein, nein, das ist klar. Aber es sind ja, also es ändert mich so ein bisschen. Ich war bei KPMG gerade, als das, ich glaube, das Investmentsteuergesetz neu gemacht wurde. Mhm. Und ich fand das so faszinierend, weil dann gab es ein neues Gesetz und es gab noch keinen Kommentar, es gab kein Urteil, es gab nichts, es gab nur das Gesetz. Und dann sitzt man davor und denkt sich so, ich bin irgendwie ein bisschen nackt, weil es gab einfach gefühlt noch gar nichts und man ist es so gewohnt aus der Ausbildung, dass man die Gesetze hat und dann gibt es noch die Durchführungsverordnung, dann gibt es die Anwendungserlasse, dann gibt es Urteile, dann gibt es Meinungen, Kommentare links und rechts und wenn du irgendein Gesetz nicht verstehst, dann hast du aber so eine riesenbreite Liste an Dingen, wo du nochmal nachlesen kannst, was dann andere Leute dazu denken. Und in allermeisten Fällen gibt es halt schon eine relativ klare Meinung und selbst wenn es keine klare Meinung gibt, dann weiß man aber, welche unterschiedliche Meinungen es gibt.
Ja.
Aber als das Gesetz neu gemacht worden ist, und das muss ja bei euch, das ist ja, letztendlich steht ihr ja genau vor dem gleichen Problem, da gibt's dann etwas, das gab's vorher halt noch nicht. Und da muss man sicher, muss man über Argumente gehen. Wir sind dann halt bei dem Gesetz davor gegangen, okay, was war denn die Intention des Gesetzgebers? Haben wir versucht, aus der Richtung
zu
interpretieren. Was war denn eigentlich dahinter gemeint? Und was ist auch im Gesetzgebungsverfahren vielleicht an Informationen noch da gewesen, wie man das verstehen kann? Aber trotzdem stand man an einigen Punkten und hat gesagt, so, okay, hier wissen wir es jetzt nicht. Hier müssen wir jetzt einfach eine Entscheidung treffen, wie wollen wir das bewerten? Weil es gab noch keine gebildete Meinung. Und das ist ja, muss bei den ganzen Plattform-Technologie-Dingen auch relativ häufig der Fall sein, dass man dann davor sitzt und sagt so, okay, wir haben zwar unser Recht, aber irgendwie ist das Recht ja auch nicht in eine hochglobalisierte, technologisierte, automatisierte Blockchain-Welt geschrieben worden, sondern da sind so viele Sachen, wo man schauen muss, wie wende ich das, was ich habe, diese Rechtsgrundlagen irgendwie auf diese Welt an.
Ja.
Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es zumindest in einigen Stellen, also die Diskussion würde ich gerne hören, weil es wird mit Sicherheit nicht ganz glasklar in den allermeisten Fällen sein, sondern sagt so, kann man so gehen, sonst kann man,
kann man so oder so sehen, genau. Und deswegen hast du bei Kryptowährungen ja auch letztendlich dann noch ein BMF-Schreiben, erst ein BMF-Schreiben, dann einen Entwurf.
Ja.
Und jetzt haben wir ja Anfang des Jahres dann auch das finale BMF-Schreiben wieder bekommen zu Kryptowerten. Auch das ist vielleicht nicht vollständig, aber das ist zumindest eine Möglichkeit, das so ein bisschen einzusortieren.
Und dann. Das sorgt ja wahrscheinlich denn für euch intern auch für eine gewisse Vereinheitlichung der Auffassung, oder? Ja. Weil ich kann mir vorstellen, du bist jetzt nicht der Einzige, der immer NFT landen alle immer bei dir, sondern es gibt ja auch zwei, drei andere, die vielleicht eine andere Meinung zu irgendwas haben. Meinung haben.
Und das ist dann schon eher so, ja, klar, BMF-Schreiben sind ja für die Finanzverwaltung dann auch. So dass du dann im Bereich hast. Ne? Aber es gibt halt auch noch andere spannende Fälle, so auch gerade im Kryptobereich, wenn du Unternehmen, gibt einfach ein NFT raus. Porsche hat's gemacht, Mercedes hat's gemacht, eine große Brauerei, die Metabrew haben's gemacht und du kriegst dann ein NFT, also so ein Non-Fungible Token und der repräsentiert in der Regel einen Gegenwert im realen Leben. Ja. Und dadurch, dass sie das aber rausgeben, dass es ein bisschen Geld kostet, monetarisieren die innerhalb von 24, 48 Stunden mehrere Millionen Euro. Und da ist dann auch die Frage, so, was ist das denn jetzt so bei in dem Betrieb? Ist es jetzt eine Betriebseinnahme? Ist es
steuerpflichtig? Ja, letztendlich genau die Frage, viele Fragen, die wir diskutieren, die stellt man sich ja wahrscheinlich als Steuerberater davon dann auch. Ich meine, wenn ich Buchhaltung mache, dann was ist denn das?
Ja, muss ja auch irgendwie machen. Und da ist dann häufig auch so dieser Transfergedanke. Oder einfach so, wir haben dieses analoge Steuerrecht und du hast total virtuelle Sachverhalte.
Das ist Wahnsinn. Und dann habe ich, denke ich, in meinem Kopf wieder an meine Mama, die da mehr oder weniger, die ich immer dazu bewegen konnte, dass sie eine Software benutzt und dann nicht vor einem Buch sitzt und das per Hand einträgt. Ja, ja. Aber wo das schon Ende der Digitalisierung ist. Und diese ganze Bandbreite, die deckt ihr ab. Gut.
Ja, irgendwie muss man. Ne? Man kann natürlich auch. Und es gibt auch immer sicherlich noch Betriebsprüfer, die gar nicht mit Papier oder mit Daten arbeiten, sondern wo es einfach um Rechtsbewertungsfragen geht vielleicht, ne, wo man dann sagt, so hier Grundstück ist so und so viel Kohle wert und das ist die Annahme,
das ist der Wert. Super, super spannend. Vielleicht abschließend noch ein Punkt, weil die Frage, die habe ich mir jetzt schon zwei, dreimal gestellt, während wir gesprochen haben, und zwar das Thema künstliche Intelligenz. Das wird ja wahrscheinlich auch für euch ein Riesenthema sein, oder? Mhm. Also, was ich sowieso schon immer gehört und gesehen habe, ist Daten auswerten, Power BI, generell aus großen Datenmengen Auffälligkeiten herauszufiltern, das so aus meiner Perspektive ist schon auch Kernkompetenz von Betriebsprüfungen, generell Finanzverwaltung, da ist schon viel Wissen da, aber künstliche Intelligenz bringt gerade das ja auch nochmal auf ein ganz anderes, neues Level. Wie wird so eine neue Technologie eingeführt? Oder, also ihr müsst ja wahrscheinlich Schulungen ohne Ende haben, einfach, dass die Awareness da ist, weil das Problem ist jetzt so ein bisschen, ich glaube, Steuerhinterziehung und Geldwäsche mit KI ist auch erheblich einfacher geworden. Ihr müsst ja auf das gleiche Level kommen, dass ihr quasi wie diejenigen, die diese Technologie als, keine Ahnung, missbräuchlich verwenden wollen, hinterherkommt.
Definitiv. Du siehst ja gerade aktuell auf LinkedIn auch, jeder postet nicht nur die Actionfiguren, sondern auch selbst generierte Bewertungsbelege. Ne? Damit fängt es schon an.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ist rein zu Demo-Zwecken. ChatGPT hat mir als erstes auch gesagt, macht es nicht. Mhm. Aber ich, dadurch, dass ich KI-Seminare gebe, ich brauchte halt eine Musterbuchhaltung, anhand derer ich was zeigen wollte. Und ich wollte halt irgendwie 1000 Buchungssätze haben, die so ein bisschen zufällig sind, um zu zeigen, dass wie gut die KI schon da drin ist, so eine Umsatzsteuervoranmeldung nur aus so einem Buchungsjournal zu machen. Ja. Und es war jetzt nicht so schwer, ein komplett künstliches Buchungsjournal zu erzeugen. Wo ich mir denke, so früher war Geldwäsche, da saß jemand nachts und hat das Kassenbuch gefälscht. Und jetzt sage ich einmal, ich will einmal 1000 Buchungssätze haben. Ja. Und also das ist ja technisch möglich. Das ist zugegebenermaßen nicht einfach, dass das dann auch wirklich gut aussieht. Ich glaube, das ist dann...
Das steht und fällt mit dem Computer.
Das ist ja auch vielleicht ganz gut, dass das kein Selbstläufer ist. Aber ihr müsst ja zumindest das auch... Also ihr müsst euch ja mit der Technologie beschäftigen. Selbst wenn ihr sie nicht einsetzt in eurer Arbeit, müsst ihr ja aber doch zumindest wissen, was damit jetzt heute möglich ist.
Genau, also da gibt's... klar kann ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Mir geht's auch eher darum... Wie kommt dieses Wissen rein? Gibt's da, klar, ihr habt Schulungen, klar, das ist logisch, weil irgendwann, die werden ja auch ausgebildet, aber da muss ja eigentlich muss ja jeder Mitarbeiter irgendwie zumindest bei den Grunddingen auf den neuesten Stand gebracht werden? Ja. Wird dann so eine Schulung für alle einmal verordnet oder nur für die, die Interesse haben oder entscheiden, dass die Vorgesetzten wer
das meistens muss? Ist es ja bei so innovativen neuen Dingen, da gibt es ein paar Vorreiter, die beschäftigen sich damit, die gucken sich das an und sagen, so, das ist jetzt für meinen Arbeitsbereich sinnvoll oder nicht. Ja. Und wenn man dann zu der Erkenntnis gekommen ist, ist es sinnvoll, da muss man sich darüber natürlich unterhalten, wie kriegt man es ans Volk, an die prüfenden Personen oder an die Innendienste, wer kann damit arbeiten. Und dann muss man da dann auch sicherlich Benutzern einen Guide für erstellen. Ne? Wir haben das Steuergeheimnis, wir haben Datenschutzgrundverordnung.
Ja, eben, genau, die Themen, die in Zweifel jemand, der diese Technologie missbräuchlich verwendet, hält sich weniger an den Datenschutz, als ihr euch halten müsst. Das ist so mein Gedanke, weil für die gilt jetzt nicht nur in dem Bereich, aber gelten natürlich tendenziell weniger Regeln oder sie halten sich einfach weniger Regeln. Ich meine, wenn ich bewusst, keine Ahnung, Steuern hinterziehe, dann ist mir vielleicht die DSGVO auch nicht so heilig.
Genau. Ne? Und natürlich ist es seitens der Finanzverwaltung natürlich sehr, sehr wichtig, dass man halt diese Basics berücksichtigt.
Ja, genau.
Und dann wird es Arbeitsbereiche geben, wo man das sicherlich dann auch verwenden kann, wenn man mal liest, haben da auch schlaue Leute immer wieder Ideen, ne? Risikomanagement mit KI antrainieren und sicherlich wird es da in dem einen oder anderen Bundesland auch was geben. Und ganz persönlich, wie ich es nutze, vielleicht so in meiner täglichen Arbeit, ich lese ja häufig auch irgendwelche Aufsätze, irgendwelche Urteile oder sowas, die kann man sich sicherlich auch durch KI zusammenstellen oder auswerten lassen. Was ich ganz aktuell auch gemacht habe, ist einfach für Arbeitsschritte, die ich immer mache, Massenarbeitsschritte, dass ich mir einfach Makros erstellen lasse mittels ChatGPT, wo dann innerhalb von 5, 6, 10 Minuten mir ein funktionales Makro in Excel erstellt wird und was ich dann so voll einsetzen kann, wo ich dann mehrere Stunden Erfassungsarbeit oder Aufbereitungsarbeit spare. Da nutze ich es gerne und auch zum Zusammenfassen von irgendwelchen Texten oder zur Gliederung oder sowas. Das ist gut. Und ist natürlich stehen und fällt immer wieder, eben schon angedeutet, mit demjenigen, der davor sitzt, der die Prompts schreibt.
Ja, genau, aber wenn dafür muss auch,
also wenn ich da nicht geübt bin, dann bringt's auch nichts. Und ich sage immer, man muss einfach selbst erstmal ein bisschen experimentieren und ein Gespür dafür kriegen.
Erstmal selbst eine Actionfigur umbauen.
Genau. Ich habe auch schon eine gebaut. Ja,
es sieht aber auch, das ist ganz witzig, weil wenn irgendjemand im halben Jahr diese Podcast-Folge hören wird, dann wird er sagen, Mensch, Figo, hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist jetzt gerade, muss man dazu sagen, jetzt gerade sieht man es überall. Aber das wird
Herr Götz Kümmerer hat das auch schon heute geschrieben, so die Top 10 werden prämiert.
Das ist das ist jetzt gerade das Thema. Ich vermute, selbst im Jahresrückblick 2025 ist das wieder schon,
Das waren die zwei Tage.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. War sehr spannend. Und genau, ich hoffe, es war auch für euch, liebe Zuschauer und Hörer, genauso spannend. Wenn ihr Fragen habt, wo erreicht man dich? Ich habe es schon erwähnt, auf nahezu jeder Tech-Veranstaltung, die es so gibt in Deutschland.
Ganz genau.
Ja. Gut,
dann oder bei E-Mail an Melchior.
Oder sagt ihm gerne Hallo und liebe Grüße, wenn ihr ihn mal vor Ort trefft. Und ansonsten, vielen, vielen Dank und lieben Dank.
Danke dir.
Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.